Ja, guten Morgen. So, ihr fragt euch, was bedeutet dieses neue Outfit? Damit möchte ich keinen neuen Style kreieren, sondern gestern beim Staubsaugen habe ich den Bettkasten, habe ich das so gerückelt und dann zack, und dann habe ich mir den Fußnagel einmal hochgeklappt. Ich gebe zu, ich habe dann nicht Jesus gerufen, leider. Das sage ich nicht. Auf jeden Fall, und es hat auch schön geblutet und so, aber ich bin dann ins Krankenhaus und ich war sehr dankbar für das deutsche Gesundheitssystem. Ich bin gleich dran gekommen, die haben mich gleich super behandelt. Eine Glaubensschwester war da mit dabei und ich dachte dann, ich müsste heute im Sitzen predigen, aber ist gestern schon so viel besser geworden, dass das so geht. Aber ich möchte da bitte heute bitten, dass mir da keiner auf die Füße tritt. Das wäre dann nicht so schön. Ja, und Dankbarkeit ist da auch schon so ein Stichwort. Wir hatten ja jetzt letzten Male zweimal das Thema Mein Herz für sein Haus. Einmal diese Visionskollekte und dann, wie wir uns auch einbringen können in die Gemeinde. Das ist ja das Haus Gottes. Und heute gibt es so eine gewisse Fortsetzung. Heute geht es tatsächlich um die weltweite Gemeinde, aber ganz speziell um eine bestimmte Gruppe von Christen, die zum Haus des Herrn gehören, die zur Gruppe unserer Geschwister gehören. Und zwar sind das die verfolgten Christen. Darüber habe ich in meinen 30 Jahren, die ich jetzt predige, noch nie gepredigt. Und ich wurde darauf aufmerksam, weil ja Open Doors, diese Organisation, die verfolgte Christen unterstützt weltweit, einmal im Jahr ja einen Gottesdienst vorschlägt und dort auch Themen einbringt, auf die ich auch eingehen werde. Und da habe ich gedacht, dann ist das jetzt die Gelegenheit. Wir haben ja sonst all die Jahre immer von Open Doors auch jemand da gehabt. Diesmal mache ich es dann sozusagen selbst. Und ich hatte gesagt, ich war dankbar für das deutsche Gesundheitssystem, das mir da so schön geholfen hat. Und heute geht es darum, dass du im Grunde genommen dankbar werden darfst für die Religionsfreiheit, in der du hier in Deutschland immer noch leben darfst. Und Dankbarkeit ist sowieso immer gut für uns. Gerade wir Deutschen sind ja gut im Murren und Nörgeln. Und wenn dieses Thema auch ein bisschen herausfordernd ist, so soll es dich eben dankbar machen. Weil das fehlt uns Deutschen halt einfach. Ne? Wenn wir mal an den Tag der deutschen Einheit denken, da guckst du aus dem Fenster und denkst, es ist Volkstrauertag. Keiner feiert, obwohl das ein Geschenk Gottes ist. Und so sollten wir wenigstens als Christen, heute dürfen wir die Religionsfreiheit feiern, die unsere Verfassung uns immer noch garantiert. Genau, also heißt die Predigt eben verfolgte Christen, am Ende siegreich. Es gibt den positiven Ausblick, obwohl es eben ein bisschen auch herausfordernd wird. Der Ausgangstext, der steht in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12. Da sagt der Apostel Paulus zu Timotheus: Jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Und ich möchte anfangen mit der Frage: Bist du schon mal wegen deiner Überzeugung, jetzt mal unabhängig vom Christsein, jetzt lassen wir mal kurz das Christsein weg, wegen deiner Überzeugung kritisiert worden? Ich würde sagen, das ist heute möglich, wenn es um Politik geht. Wenn ich überlege, bis ich Christ wurde, kann ich mich danach daran nicht erinnern. Ich wurde höchstens kritisiert, wenn ich vorne beim Fußball rumstand und auf den Ball gewartet habe und nicht mit zurückgekommen bin oder so. Aber irgendwie, finde ich, war das so eine Einheitsmeinung, die man irgendwie hatte, bis ich dann eben Christ wurde. Und da kann ich mich noch erinnern, da saß ich dann als Neubekehrter in der Mensa mit jemandem, den ich nicht kannte, nicht kennengelernt habe, über jemand anders. Und irgendwie kamen wir dann, ich war da, ich habe jedem über mein Christsein erzählt und hat sich das Gespräch so ergeben. Und schließlich landet man natürlich immer bei der Sexualethik, ist ja klar. Auf jeden Fall meinte der Mensch dann mir gegenüber: Also wenn du das wirklich glaubst, dann bist du mir richtig unsympathisch. Und ich so: Da stehe ich zu, habe ich mir gedacht. Das würde ich jetzt noch nicht als Verfolgung bezeichnen, aber ich wurde im Grunde genommen für meine Überzeugung, die ich da nun hatte, kritisiert. Aber was wir da jetzt eben sehen ist, wenn wir Christen sind, dann ist uns Verfolgung hier verheißen. Unter Verheißung verstehen wir sonst was anderes, ne? Aber hier steht, wenn du wirklich an Jesus glaubst und zu seiner Ehre leben willst, nebenbei, das gehört zusammen, also nicht einfach nur Glauben, den gibt's, sondern als Christen wollen wir zur Ehre Gottes leben, das heißt, es zeigt sich im Alltag, auch in unseren Überzeugungen, dem, was wir sagen und tun, dann werden wir Verfolgung erleben. Und warum ist das so? Weil es bei Jesus auch so war. Wir lesen Johannes 15, Vers 20, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Da sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und wenn sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auch auf euch hören. Und die Frage ist jetzt ja, warum oder wofür wurde Jesus verfolgt? Weil er das Evangelium verkündet hat oder ein Evangelium verkündet hat, das mit der Lehre der damaligen Pharisäer, der herrschenden religiösen Kaste, Elite, nicht übereinstimmte. Er hat Gnade statt Gesetz gepredigt. Er hatte Kontakt mit sündigen Menschen, wo die Pharisäer gesagt haben, das geht ja gar nicht. Er hat ihr Leben kritisiert. Er hat gesagt, euer Leben stimmt ja mit dem, was ihr lehrt, gar nicht überein. Und schließlich waren sie total neidisch auf ihn, dass er so viel Erfolg hatte bei den Menschen, dass sie zu ihm gekommen sind. Und sie fühlten sich in ihrer religiösen Macht eben angegriffen. Deswegen wurde er verfolgt. So, das ist aber nur die sichtbare Seite. Es gibt ja aber auch eine unsichtbare Welt. Und in der unsichtbaren Welt fühlte sich der Teufel, auch Satan genannt, der Widersacher Gottes, der Widersacher der Menschen, in seiner Herrschaft bedroht. Warum? Jesus hat die Menschen geheilt, die er krank gemacht hat, also der Teufel. Jesus hat Menschen von dämonischen Mächten befreit, die der Teufel eben dort reingepackt hat sozusagen. Er hat Menschen Vergebung zugesprochen, die der Teufel in Sünde geführt hatte. Sprich, Jesus hat Erlösung gebracht. Und das Volk der Juden hat ja auf einen Erlöser gewartet. Das bedeutet, der Teufel wusste, hier ist jetzt der Messias gekommen, der seit Jahrhunderten angekündigt wurde, der die Menschheit befreien wird. Zuerst die Juden und dann aber auch die ganze Menschheit. Und deswegen hat der Teufel ja immer versucht, das Volk Gottes zu töten. Ne? Die Juden sind immer verfolgt worden. Ob es damals in Ägypten war oder dann mit der Geschichte von Esther und Mordecai und so weiter, wo die alle Juden ermordet werden sollten. Jetzt vor 80 Jahren die Nazis. Jetzt war es bis vor kurzem der Iran, der aber das jetzt nicht mehr so kann. Aber wie ein israelischer Politiker mal sagte, wir nehmen es ernst, wenn jemand androht, uns vernichten zu wollen. Denn sie haben die Erfahrung gemacht, das wird dann auch gemacht. Das heißt, der Teufel hat schon immer versucht, das Volk Gottes zu töten. Und deswegen hat zum Beispiel auch König Herodes, das was wir zu Weihnachten immer hören, die Geschichte, die ganzen kleinen Kinder umgebracht. Weil er wusste, also das war nicht, also Herodes fühlte sich in seiner weltlichen Macht bedroht, aber dahinter stand der Teufel, der gesagt hat, wir müssen verhindern, dass der Messias auf die Welt kommt. Das bedeutet, Christenverfolgung oder auch Judenverfolgung ist satanisch inspiriert und ist es bis heute. Da stehen Mächte hinter. Und die ersten Jünger nach Jesus, nachdem er eben gekreuzigt war, wurden dann auch entsprechend verfolgt. Der erste Märtyrer, Stephanus, Märtyrer, ist ein griechisches Wort, kommt von oder heißt Zeuge. Ja? Das war Stephanus, der gesteinigt wurde im Auftrag von Saulus, der dann zum Paulus wurde. Jakobus, der im Gefängnis enthauptet wurde. Ich zähle jetzt nur ein paar Namen, die bekanntesten Namen auf. Paulus, der auf seinen Missionsreisen dann am Ende in Rom getötet wurde. Petrus, der Legende nach mit dem Kopf nach unten gekreuzigt wurde, weil er gesagt hat, ich möchte nicht so sterben wie mein Herr, bin ich nicht würdig. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, geschrieben von Johannes. fängt damit an, ich war auf der Insel Patmos, da war er nämlich hinverbannt worden. Ist ja auch eine Form von Verfolgung. Also das ist tatsächlich passiert. Und das Interessante ist, Gott hat diese Verfolgung, Gott nimmt ja alles das Schlechte vom Teufel und dreht es in was Gutes. Er hat diese Verfolgung benutzt, damit sich das Evangelium verbreitet. Wir kennen alle hoffentlich auswendig Apostelgeschichte 1,8, wenn nicht hier. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Dann werdet ihr von mir berichten. In der Elberfelder heißt es, ihr werdet meine Zeugen sein. Da steht dann eben Märtyrer im Grundtext. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an das Ende der Erde. Das Problem war nur, sie haben es nicht gemacht. Sie waren nur in Jerusalem aktiv und sind nicht rausgegangen. Und deswegen, das ist so, manchmal hört man Predigten, da behält man einen Satz sein ganzes Leben lang. Und dann sagte der Prediger, ja, und aus Apostelgeschichte 1,8 wurde dann Apostelgeschichte 8,1. Denn dort lesen wir, Saulus zog durch die ganze Stadt und versuchte, die Gemeinde mit allen Mitteln zu vernichten. Er ging von Haus zu Haus und zerrte Männer und Frauen heraus und ließ sie ins Gefängnis werfen. Das heißt Verfolgung. Und was ist die Folge der Verfolgung? Doch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Jesus. Das heißt, erst kamen sie nicht in die Gänge, Apostelgeschichte 1,8, dann kam Apostelgeschichte 8,1 und auf einmal verbreiteten sie das Evangelium überall. Das heißt, die Verfolgung hatte hier, sagen wir mal, einen positiven Effekt für die Menschen, die das Evangelium noch nicht gehört hatten. Und deswegen gibt es auch ein ganz berühmtes Zitat im Zusammenhang mit Christenverfolgung. Das ist von Tertullian. Das war ein früher christlicher Theologe. Der hat gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das Blut der Märtyrer, also die für Jesus sterben, die ihr Leben lassen, ist der Same der Kirche, die daraus wächst. Das ist krass. Aber die Kirchengeschichte hat es immer wieder gezeigt. Und es ist einfach ein Fakt. Wohlstand führt zu Trägheit und Verfolgung führt zu Aktion. Ist es nicht oft so, dass wir überlegen, also ich jetzt nicht, gehen wir heute in den Gottesdienst, es regnet draußen. Solche Probleme haben verfolgte Christen nicht. Da denken die nicht drüber nach, weil die freuen sich über jeden Gottesdienst, den sie erleben können überhaupt. Und in China zum Beispiel herrscht ja eine große Christenverfolgung, wer sich da ein bisschen mit beschäftigt, also die jetzige Regierung, die kommunistische, immer noch kommunistische Regierung, verfolgt die Christen dort. Und das Christentum wächst und blüht und gedeiht. Sie treffen sich halt im Untergrund, die treffen sich in Wäldern, die treffen sich in Kleingruppen zu Hause. Dort gibt es Pastoren, die haben Tausende von Christen unter sich, die kennt kein Mensch. Und dort, wo die Verfolgung da ist, wächst sie halt, aber eben im Untergrund. Deswegen ist Verfolgung nach wie vor was ganz, ganz Schlimmes. Aber der Effekt ist trotzdem da. Wir machen jetzt weiter in unserer kurzen kirchengeschichtlichen Betrachtung. Wir hatten die ersten Jünger, die verfolgt wurden. Und dann ging es ja mit der neuen jungen Christenheit im Römischen Reich weiter. Wir wissen die große Christenverfolgung unter Nero und unter vielen anderen Kaisern im Laufe der Jahrzehnte dann. Will ich gar nicht beschreiben, ihr wisst, was die dort mit den Christen gemacht haben. Es war nicht schön. Und ich sage euch jetzt mal was, was hat man den Christen eigentlich damals vorgeworfen? Das lese ich euch jetzt mal vor. Also erstens, das Christentum ist unwissenschaftlich und deswegen richtig für ungebildete Leute. Das geht ja noch. Zweitens, die Christen, also wir reden jetzt hier von 100 bis 130 nach Christus. Im Römischen Reich. Zweitens, die Christen betreiben im geheimen Teil ihres Gottesdienstes beim Abendmahl Menschenfresserei. Weil die Christen halt gesagt haben, ja, dort nehmen wir den Leib Jesu zu uns und trinken das Blut unseres Erlösers. Das ist vom Neuen Testament eindeutig ein Symbol, was Jesus dort verwendet. Aber die katholische Kirche betreibt das ja heute noch, dass sie sagen, nee, nee, wenn wir da unsere Sachen machen, dann wird das wirklich das. Aber wir sind ja evangelisch. Auf jeden Fall, das ging dann rum. Die treiben Menschenfresserei. Drittens, die Christen heiraten Brüder und Schwestern. Sie betreiben Inzest. Viertens, die Christen sind Atheisten. Sie glauben an keinen Gott, denn sie bilden ihn nicht ab. Weil wir halt keine Götzenstatuen haben, wie all die anderen Religionen, aber besonders auch die Römer das hatten, die Statuen und alles Mögliche. Fünftens, die Christen gefährden den Staat, weil sie die göttliche Verehrung des Kaisers ablehnen. Das war damals das, weshalb sie verfolgt wurden. Wir stehen da und denken, das kann ja nicht sein, aber es war so. So, dann kam ja im Jahre 313 die große Wende, als nämlich Kaiser Konstantin sich, man weiß es nicht, ob er sich wirklich bekehrt hat, auf jeden Fall hat er sich dem Christentum zugewandt und ab da gab es auf einmal Religionsfreiheit. Großes Aufatmen. Und 380 wurde dann das Christentum zur Staatsreligion. Es hat also ein bisschen gedauert und da kam dann auch das große Problem. Während vorher die Christen verfolgt wurden und man mit denen nichts zu tun haben wollte, wollte man jetzt auf jeden Fall Christ sein, damit man Beamter werden konnte im Römischen Reich. Also wurden auf einmal alle Christen und damit begann dann das Namenschristentum und damit begann dann auch irgendwann ja die Entwicklung der katholischen Kirche und mit all den Dingen, die nicht gut waren, bis ins sogenannte finstere Mittelalter. Und wir müssen einfach wissen, das, was wir heute hier leben dürfen, dass wir hier alles so friedlich auch sitzen, haben Christen mit ihrem Leben bezahlt bzw. erkämpft. Also auch, dass wir so glauben dürfen, wie wir es tun, dass wir evangelische, freikirchliche Christen sein dürfen, aber auch evangelisch. Also es gab ja schon vor Martin Luther Reformatoren, wie einen Jan Hus zum Beispiel. Der wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt dafür, dass er die Lehre der katholischen Kirche angezweifelt hat. Ein Übersetzer wie John Wycliffe, nachdem heute eine Bibelübersetzungsorganisation benannt ist, der hat in England die Bibel übersetzt für den normalen Briten und Engländer, wurde er umgebracht. Echte Christen wie die sogenannten Waldenser damals, die haben damals schon gesagt, das ist Quatsch, was die katholische Kirche da macht. Wurden auch richtig verfolgt. Ja, die ersten Freikirchler auch. Das, was wir hier so leben dürfen, wie wir taufen dürfen, all die Sachen, dass wir zu Hause predigen dürfen und so. Es gab in Preußen gab es Gesetze, man darf zu Hause nicht predigen, es darf nur ein Pfarrer und solche Sachen. Ja, das haben Leute erkämpft. Und bevorzugt wurden sie verbrannt und auf der Streckbank und sonst wie. Also es ist furchtbar. Sei dankbar dafür. Missionare, nebenbei bemerkt, wurden immer verfolgt und ermordet. Ja? Also es war nun mal so, dass die Germanen und die Gallier und die Wikinger und später dann auch die Indianer in Amerika, die waren nicht erfreut, als die ersten Missionare kamen. Einige waren erfreut, haben das sofort angenommen und andere haben halt ihre Schwerter rausgeholt und dann wurden die Missionare den Kopf kleiner gemacht. Aber auf dem Blut der Märtyrer ist dann die Kirche gewachsen und wir sind heute ein christliches Abendland, weil Missionare sich aufgemacht haben. Und an eine Sache muss man auch noch mal erinnern. Im 21. Jahrhundert, also im letzten Jahrhundert, als Kommunismus und Nationalsozialismus gewütet haben, also immer wo ein Ismus hinten dran ist, muss es so machen. Der Kommunismus wurde in einem Buch, das ich gelesen habe über Christenverfolgung, als Massenvernichtungswaffe bezeichnet. In China, in der Sowjetunion, Kambodscha, überall da, wo der Kommunismus sich ausgebreitet hat, sind unsere Glaubensgeschwister, jetzt haltet euch fest, zu Millionen ermordet worden. Wir verständlicherweise beschäftigen uns viel mit unserer Geschichte, dass 6 Millionen Juden ermordet wurden, was ein Zivilisationsbruch ist an Menschheitsverbrechen. Aber dass Millionen von Christen im kommunistischen China und, was ich aufgezählt habe, ermordet wurden, da denkt keiner dran. Und ich wundere mich dann immer, wie immer wieder sozialistische Ideen dann, ja, das ist doch eine tolle Sache und so, warum das so ist. Ja? Oder wir haben ja auch hier einige, die kommen aus der ehemaligen DDR. Wenn du da gesagt hast, ich bin evangelischer Christ und so weiter, so, ja, ich gehe nicht zur Armee, deswegen, dann gab es kein Abitur mehr. Ja, verstehst du? Die wurden nicht umgebracht, aber das war auch eine Form von Verfolgung. Und man spricht heute, kannst du auch bei ChatGPT nochmal nachfragen zu Hause, von Hunderten, von mehreren hundert Millionen Christen, die gerade heute verfolgt werden, während wir hier in Freiheit sitzen. Und deswegen veröffentlicht ja Open Doors auch jedes Jahr den sogenannten Weltverfolgungsindex. Können wir mal auf der nächsten Folie sehen. Das muss sich da so ein bisschen hoch und breit ziehen. Die haben so gewisse Kriterien, nachdem sie das Maß der Verfolgung anordnen. Und dann sieht man hier hinten, ganz rechts, ist Nordkorea Platz 1. Wenn du dort dein Christlein bekennst, kommst du ins Konzentrationslager. Und Wachen kriegen Geld dafür, wenn sie dich vom Glauben abbringen. Das ist dort Platz 1. Dann Eritrea, glaube ich, ist das hier, ist Platz 2. Ist egal, auf jeden Fall. Das hier ist das sogenannte 1040-Fenster. 10. Breitengrad, 40. Längengrad oder so. Dort sind die meisten Analphabeten, dort sind die ärmsten Menschen und da herrscht auch die größte Christenverfolgung. Und in all diesen Ländern wärst du mehr oder weniger stark für deinen christlichen Glauben, so wie wir ihn verstehen und auch heute leben, verfolgt. Und um das jetzt ein bisschen, deswegen sagt man auch, wenn man in die Mission geht, dann geh am besten in eins dieser Länder, denn dort wird es am meisten gebraucht. Dort haben wir den Islam, dort haben wir den Hinduismus, dort haben wir den Buddhismus und eben auch andere Diktaturen. Und wir gucken jetzt mal ganz praktisch in ein Video rein von Open Doors, und zwar in Myanmar. Das kennt ihr vielleicht ein bisschen aus den Nachrichten und gucken dort, wie es den Glaubensgeschwistern dort jetzt gerade geht. Und dann wollen wir auch ganz spontan für sie beten. Kannst dich schon mal deinen Nachbarn angucken, wir beide wohl, damit wir das nicht nur jetzt betroffen sind, sondern auch ein bisschen mithelfen. Okay?
Der Bürgerkrieg in Myanmar hat zahllose christliche Gemeinden zerstört, viele Christen getötet und Zehntausende zur Flucht gezwungen, um ihr Leben zu retten. Auch Kinder sind in Gefahr, unschuldige Babys und Mütter. Deshalb müssen wir oft weglaufen. Wir müssen manchmal sogar kriechen, wenn wir fliehen, weil sie auf die Wege schießen. Und so sind wir Tage, manchmal auch Wochen auf der Flucht, auf der Suche nach Sicherheit, damit wir überleben. Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Die Armee greift zunehmend Kirchen an, wenn diese verdächtigt werden, Rebellen Unterschlupf zu gewähren. Pastoren und Kirchenmitglieder werden inhaftiert, wenn sie in Verdacht stehen, Oppositionskräfte zu unterstützen.
Wenn wir im Wald sind, decken wir uns mit einer Art Plane zu und verstecken uns darunter. Wenn sie uns sehen würden, würden sie auf uns schießen. Hinter uns wird weiter gebombt. Gleichzeitig gibt es kein Wasser, kein Essen. Die Kinder weinen oft. Sie wollen essen und trinken, aber wir haben nichts. Menschlich gesehen fühlen wir uns manchmal von Gott verlassen. Es werden keine buddhistischen Klöster angegriffen, nur unsere christlichen Kirchen. Wegen der Situation hier in Myanmar sind meine Gemeindemitglieder überall verstreut. Es gibt keine Telefon- oder Internetverbindung. Als Pastoren fühlen wir uns sehr einsam, weil wir von ihnen getrennt sind. Und das Leben der anderen Christen wird auch immer schlimmer, sowohl geistlich als auch körperlich.
Gleichzeitig ist es für uns Pastoren sehr schwer, sie zu besuchen. Denn wenn wir rausgehen, können jederzeit und überall wieder Schüsse und Bomben fallen. In der heutigen Zeit ein Pastor zu sein, ist sehr herausfordernd und voller Schwierigkeiten.
Open Doors bildet über lokale Partner Pastoren in Myanmar biblisch aus und stellt lebenswichtige Hilfe für ihre Gemeinden bereit.
Wir glauben an einen Gott, der alles kann. Er zeigt, dass er mit uns ist und uns versorgt. Je mehr Zeit wir mit Gottes Wort verbringen, desto besser können wir unsere Kinder erziehen, uns gegenseitig ermutigen und Leidenden helfen. Die Treffen mit christlichen Freunden erinnern uns daran, dass wir weltweit immer noch Freunde haben, die für uns beten. Das gibt uns Kraft, damit wir weitermachen und dienen. Manchmal wollen wir aufgeben, aber all das ermutigt uns, weiterzumachen und Jesus zu dienen. Herr, das ist dein Volk, das du mir anvertraut hast, damit ich es sicher leiten kann. Bitte sei mit uns und hilf uns, für dich zu leben und von deiner Herrlichkeit zu erzählen.
Christen wie Pastor Yang sind in Myanmar nirgendwo sicher. Bitte beten Sie für Sicherheit, Trost und einen festen Glauben an Jesus Christus.
Genau, und das wollen wir jetzt einfach mal ganz kurz tun. Vielleicht können wir ein kleines bisschen Musik kurz im Hintergrund anmachen und wir werden einfach uns mal 2 Minuten nehmen. Wenn du möchtest, dann bete einfach mit deinem Nachbarn kurz zusammen für diesen Pastor, für diese Christen, für die politische Situation dort auch in diesem Land. Und dann können wir von hier aus einen Anteil einfach nehmen. Amen. Also nochmal wieder. Sei dankbar für die Religionsfreiheit, die du hier in Deutschland hast. Aber auch dazu möchte ich etwas sagen, weil dort gibt es auch Einschätzungen, wie es um die Religionsfreiheit in Deutschland bestellt ist. Es wird vielleicht auch für euch neu sein. Die Zahl christenfeindlicher Straftaten ist alarmierend. 2024 verzeichnete die Bundesregierung 228 Delikte mit antichristlicher Motivation, darunter Sachbeschädigung, Bedrohung und körperliche Angriffe. Attacken auf Kirchen stiegen um 21% gegenüber dem Vorjahr. Wir haben ja hier auch Versicherungen, um die kümmert sich Fritz freundlicherweise. Und er sagte, es ist schwierig, eine Versicherung zu finden, weil die Versicherungen sagen, nee, Kirchengebäude versichern wir nicht so gerne, es wird teuer, es gibt so viele Anschläge. Wusstest du das? Ich nicht. Deswegen sage ich euch nochmal, ihr könnt nicht nur diesen schmalen Ausschnitt an Berichterstattung zu euch nehmen, weil Christenverfolgung interessiert die deutschen Medien nicht besonders. Man muss schon noch ein paar andere Kanäle haben. Also Open Doors zum Beispiel ist schon mal ganz gut, aber auch was, wenn es um Israel geht, du kannst nicht die Berichterstattung der deutschen Medien nehmen, um da zu meinen, du wärst gut informiert. Ja? Die Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung gegen Christen in Europa, OIDAC, meldete 2023 sogar 277 christenfeindliche Straftaten, doppelt so viele wie im Vorjahr. Die Zahl der Sachbeschädigungen an Kirchen schätzt die Organisation auf mindestens 2000. Viele gegen Christen gerichtete Taten tauchen in Statistiken der deutschen Strafverfolgungsbehörden gar nicht auf, da sie als Allgemeinkriminalität verbucht werden, kritisiert die OIDAC. Doch nicht nur Übergriffe nehmen seit Jahren zu. Wer konservative, christlich geprägte Positionen vertritt, steht zunehmend unter Druck. Während 1990 noch etwa 80% der Deutschen ihre Meinungsfreiheit als gewährleistet sahen, sind es heute weniger als die Hälfte. Anfang 2025 warnte die britische Zeitung The Economist eindrücklich vor wachsender Zensur in Europa, besonders in Deutschland. Davon sind auch Christen betroffen. Also, willkommen in der Realität. Und deswegen ist es wichtig, wir müssen unsere Religionsfreiheit bewahren und nutzen. Und deswegen hat der Apostel Paulus Folgendes geschrieben in 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 2 bis 4. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Und da könnte man denken, ja genau, in Ruhe und Frieden den Wohlstand genießen. Nee, damit meint er was anderes. Das ist gut und macht Gott, unserem Erlöser, Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Also hier ist beides drin. Wir sollen die Religionsfreiheit mit bewahren, indem wir beten für die Regierung, und gleichzeitig sollen wir sie auch nutzen, dass wir das machen dürfen. Wir dürfen hier auf die Straße gehen. Du darfst Traktate verteilen. Du darfst ein Kreuz um deinen Hals tragen. Ja? Also du darfst Leute auf Jesus ansprechen. Das ist uns Nutzen. Und deswegen machen wir zum Beispiel auch diese Mein Herz für sein Haus Aktion. Wir wollen hier Kirche bauen, solange es in diesem Rahmen alles noch so möglich ist. Solange wir auch immer noch so viel Geld haben, wie wir haben. Wenn du wüsstest, wie wenig ich habe. Ja, das weiß der Herr ja auch. Deswegen hat er dir ja eine Summe aufs Herz gelegt, die dich herausfordert, aber er wird dich segnen. Und ich möchte es auch einfach nochmal so mit aufs Herz geben. Mir ist aufgefallen, dass man super leicht Menschen zu unserem Open-Air-Gottesdienst einladen kann. Allein wenn du das Wort Sommerfest mit Grillen sagst, das löst irgendwie was aus. Ja? Aber vorher ist der Open-Air-Gottesdienst. Wir wissen einfach, das ist ein toller Gottesdienst und da ist eine Atmosphäre. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte einfach versuchen, jetzt, obwohl wir jetzt erst Oktober haben, mit Menschen einfach mehr in Kontakt zu kommen, wie der Bäckerei-Verkäuferin, anderen Verkäufern oder Leuten, die man flüchtig sieht, gar nicht über Jesus reden, einfach nur mit denen quatschen, dass die einen kennen. Und dann fragst du auf einmal im Juni oder Juli oder wann das ist, ey, haben Sie nicht mal Lust zu uns in den Gottesdienst? Wir haben Open-Air-Gottesdienst mit Sommerfest. Das nur mal so als Ding, jetzt einfach mit den Leuten sprechen, einfach, dass man die kennt. Das nur nebenbei. Was können wir sonst noch tun? Wir unterstützen ja finanziell auch Open Doors als Kirchengemeinde, nur dass ihr es eben auch noch mal wisst oder zur Erinnerung. Wir haben ja auch Missionseinsätze gemacht zu Michael Vollner in die Türkei, der ja jetzt nach 25 Jahren Dienst dort, er ist als Banker, der kein Türkisch konnte, aber als Missionar dahin gegangen und ist als Apostel wieder zurückgekommen. Dutzende von Gemeinden jetzt unter sich, die er auch weiterhin betreuen wird, ja, von außerhalb, dann per Zoom und sonst was, und er wird in die umliegenden Länder reisen oder nach Zypern, wenn er sich mit seinen Mitarbeitern aus der Türkei trifft. Und das wollte ich auch nochmal sagen, nächste Folie, der wird nämlich Ende November hier bei uns sein und wir bieten einen Abend an, am 29. November, das ist ein Samstag um 18 Uhr, wo wir gemeinsam mit ihm hier ein bisschen essen werden, so armbrotsmäßig, dass ihr mitnehmen werdet. Und dann wird ein waschechter Missionar, ein waschechter Apostel aus seinen 25 Jahren Dienst dort in der Türkei erzählen. Und ich lade dich ein zu kommen, das wird sehr spannend. Er hat so viele Dinge erlebt, er hat so viele Menschen getauft, er hat Verfolgung erlebt, Gebetserhörung, finanzieller Art, alles Mögliche. Das ist wirklich ein eindrucksvolles Leben. Und dass wir den kennen dürfen und unterstützen durften dort und jetzt immer noch weiter, weil er jetzt weltweit auch aktiv werden wird, das ist ein Vorrecht. Er wird dann auch am Sonntag bei der Taufe hier die Predigt halten. Ich sage, es ist Taufe. Ja, so, da habe ich Erfahrung mit. Weil die haben Taufen gehabt, die haben an einer Taufe haben die 30, 40 Leute getauft. Verstehst du? Da brauchen wir Jahre für. Das ist alles nur nebenbei. Das läuft noch unter dem Motto, die Religionsfreiheit irgendwie nutzen. Und für uns gilt, es ist jetzt an der Zeit, ein stabiles Christsein zu leben und ein christliches Leben sich zu bauen mit Gebet und Bibellese und Gott dienen und wie auch immer, weil wir wissen nicht, wie sich die Situation auch in unserem Land entwickeln wird. Es gibt jetzt Bestrebungen, sexuelle Identität und alles, was damit zu tun hat, ins Grundgesetz aufzunehmen. Wenn wir dann bei unserer biblischen Sichtweise bleiben, werden wir zu Verfassungsfeinden. Versteht ihr das? Und es ist jetzt an der Zeit, mit Jesus eng zu leben. Und Corona war schon so ein Warnschuss. Ich weiß noch, wie die Maßnahmen zu Ende gingen und dann Leute sagten, und wir sagten, ja, wir können wieder Gottesdienst machen, nur unten kann es noch keinen Kaffee geben. Ja, dann komme ich nicht. Du kommst nicht, weil es keinen Kaffee gibt? Ich dachte, wir kommen hierher, um Gott zu begegnen und uns untereinander zu begegnen. Versteht ihr? Also es gibt noch ein höheres Niveau an Christsein, ja, als nur Kaffee trinken, ja. Und klar ist eben auch, wenn man solche Geschichten hört oder sieht, auch ich habe, wie gesagt, so ein Buch gelesen über Christenverfolgung jeden Abend. Es war nicht immer sehr erbaulich. Also es war so, da ist eins auch klar, das sagen diese Christen auch, das können wir nicht aus eigener Kraft aushalten. Das ist die Gnade Gottes, der Heilige Geist in uns, der uns in dieser besonderen Situation Kraft gibt und Mut zuspricht. Und das möchte ich ja ihm auch nochmal gesagt haben, nicht, dass ihr Angst bekommt oder so. Es ist einfach, mit Gott kommen wir durch alles durch. Und ich habe ja den Untertitel hier auch genannt. Ich habe was übersprungen. Ich gehe nochmal kurz zu Michael Vollner zurück. Und wir gucken jetzt nämlich noch ein Video. Und zwar, wie es den verfolgten Christen in Nicaragua geht. Und für die werden wir dann auch noch beten.
Jemand sagte, ihr wisst nicht, mit wem ihr euch angelegt habt. Aber niemand schenkte dem große Beachtung. Wir sagten, wir tun das Werk des Herrn. Wir tun nichts Schlechtes. Wir tun Gottes Werk.
Aber die Angst wurde offensichtlich. Die Angst war in der Kirche, die Angst bei einigen Leitern, die Angst bei einigen Pastoren, die Angst war im Leib Christi offensichtlich. Als alles begann, fing die ganze Kirche an zu zittern. Und wir verloren die Freiheit, die wir einst hatten, von der Bibel zu erzählen. Das Falsche als falsch und das Richtige als Richtige zu bezeichnen.
Lo que realmente recibías de la Biblia, lo que es incorrecto y lo que es correcto.
Seit Präsident Ortega in Nicaragua an der Macht ist, entwickelt sich das Land immer mehr zu einer Diktatur. Kirchen und Christen werden als destabilisierende Kräfte betrachtet. Insbesondere seit 2018, als Hunderte von Kirchen während der massiven Proteste gegen das Regime ihre Stimme gegen Machtmissbrauch erhoben. Seitdem sind Christen wie Pastor Roberto eine Zielscheibe von Verfolgung, etwa von Einschüchterung, Schikanen, Überwachung, Gewalt. Es kommt zu Schließungen und Enteignungen von Kirchen. Das Ziel dabei ist, die Kirche zu ersticken und sie zum Schweigen zu bringen.
Mein Name ist Roberto. Ich bin seit mehr als 20 Jahren Pastor in Nicaragua und arbeite aktiv im Dienst für den Herrn. Derzeit bin ich im Exil, wegen dem, was wir getan haben, wegen dem Dienst, den wir geleistet haben. Die Christen wurden immer mehr. In den Menschen wurde ein Hunger nach dem Wort Gottes geweckt, nach dem Evangelium, nach dem, was Gott tut, wie er Leben rettet und Heilung bringt. Viele Menschen fanden Befreiung in ihrem Leben, was für einen Aufruhr sorgte.
Und wir freuten uns über die Gegenwart des Heiligen Geistes, sangen Loblieder, feierten, lachten und weinten vor Freude über diese Heilungen und Wunder, die Gott in unserer Nation, in unserem Land vollbrachte. Zu sehen, wie Gott wirkte, war wunderbar. Es war herrlich, Zeuge der Erweckung zu sein, die in diesem Moment stattfand. Aber dann fing die Verfolgung an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher sie kam. Diese Angst, die die Regierung unseres Landes bekam und uns einzuschränken begann.
En cuanto al liderazgo del país,
nos apresaron.
Einige Männer und ich wurden eingesperrt. Wir hatten kein Recht auf irgendetwas, nur darauf zu schweigen. Wir wurden eingesperrt. Sie sagten uns, wir seien Kriminelle, Verbrecher. Sie beschuldigten uns Verbrechen, die wir nicht begangen hatten. Und schließlich wurden wir zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.
Und das passierte als Folge unserer Aktivitäten, mit denen wir das Evangelium verbreiteten und Menschen für Jesus gewannen. Es lag an dem Unbehagen, das durch die vielen Menschen verursacht wurde, die Christen wurden. Wahrscheinlich gingen die Behörden davon aus, dass wir Böses vorhatten. Aber es gab wirklich keinen Grund, das zu glauben, denn alles, was wir taten, war öffentlich. Als mein Mann dann aus dem Gefängnis entlassen wurde, ging er ins Exil.
Nur wenige Zeit später folgte seine Familie Roberto ins Ausland, da auch sie in Gefahr gerieten. So wie Pastora und Roberto ergeht es vielen Christen in Nicaragua. Sie müssen ins Exil oder ins Gefängnis. Danken wir Jesus für mutige Christen und Kirchenleiter, die trotz des Drucks weiter mutig Jesus nachfolgen. Beten wir um Gottes Leitung für die Christen, damit sie trotz zunehmender Verfolgung weiter mutig ihre Stimme erheben, zum Segen für ihr Land und zur Ausbreitung des Evangeliums. Und dass der Heilige Geist an den Herzen der Regierenden wirkt, damit sie sich nicht an ihre Macht klammern und Kritiker verfolgen, sondern sich für das Evangelium öffnen.
Okay, lass uns das machen. Einfach auch kurz nochmal beten für die Situation dort. Amen. Ja, ich komme jetzt auf den Untertitel jetzt zum Abschluss. Die verfolgte Christenheit am Ende siegreich. Denn in 2. Thessalonicher fand ich folgenden Vers, der ist ein bisschen krass, aber ich kann ja nicht nur die netten Sachen prägen. Da heißt es, euch, die ihr verfolgt werdet, und auch uns wird er Frieden schenken, wenn Jesus der Herr vom Himmel her erscheinen wird. Er wird mit seinen mächtigen Engeln kommen inmitten von Feuerflammen, um das Gericht über diejenigen zu bringen, die Gott nicht kennen und über diejenigen, die der Botschaft von Jesus, unserem Herrn, nicht gehorchen. Krass, ne? Und ich möchte nochmal daran erinnern, was eine nichtgläubige, nichtchristliche Journalistin sagte in einem Podcast, der gegen eine christliche Gemeinde gerichtet war. Sie sagte, ja, also nach den neuesten Statistiken ist es so, dass es im Jahre 2050 10 Milliarden Menschen geben wird und davon 1 Milliarde Pfingstler. Wir müssen wissen, was diese Menschen glauben. 1 Milliarde Christen, die genauso ihren Glauben leben wie hier. Und dann kommen die anderen Nicht-Pfingstler, also Baptisten und gläubige Landeskirchler und so weiter, die kommen dann noch hinzu. Also rein statistisch gesehen wird das doch noch eine dolle Sache, was Gott nämlich weltweit tut, wo Menschen eben zum Glauben kommen, weil solche verfolgten Christen sagen, und wir bleiben trotzdem dran, und weil so eine Christen wie hier sagen, und jetzt nutzen wir das ja erst recht noch, nachdem wir diese Freiheit haben, von Jesus weiterzusagen. Wie fühlt ihr euch jetzt? Ihr freut euch jetzt über die Religionsfreiheit, die ihr habt, stimmt? Genau. Aber es ist eben auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, sag ich mal, jetzt in das Thema reingekommen. Und wir wollen jetzt einfach noch zum Abschluss ein Lobpreislied singen, wo wir Gott dafür einfach danken und uns nochmal deutlich machen lassen, es ist ein Vorrecht, hier sich versammeln zu dürfen, in diesem schönen Gebäude. Keine Geheimpolizei wie damals im Dritten Reich, wo die Gestapo hinten drin saß und sagt, wieso hebt ihr da die Hände, macht ihr da den Hitlergruß verdächtlich oder was? Und dann wurde mitgeschrieben und so weiter und so. Oder in der DDR, wo dann gepredigt wurde und auf einmal sagte der Mann zu seiner Frau, er war nicht gläubig. Woher weiß der das alles aus meinem Leben? Ist der bei der Stasi? Nein, das war der Heilige Geist, der durch den Pastor in sein Leben reingesprochen hat. Ja? Aber mit solchen Ängsten brauchen wir hier nicht zu leben. Amen. Und lass uns das feiern. Und dafür danken wir dir, Jesus, für die Freiheit, die wir hier leben dürfen, Gott. Dass wir Anteil nehmen dürfen, aber auch an dem Schicksal der verfolgten Christen weltweit. Wir danken dir für Open Doors, für diese Organisation, die diesen Christen hilft, Herr. Und wir segnen sie, Herr, dass sie einen guten, erfolgreichen, gesegneten Dienst machen können. Dass sie die Finanzen haben, die sie brauchen. Dass sie die Mitarbeiter haben, die sie brauchen. Wir danken dir dafür, Herr, dass dort Hilfe geschieht, Herr. Aber wir danken dir vor allen Dingen für das, was wir hier haben dürfen. Und ich bete, dass wir eine Kirche sind, die diese Freiheit nutzt und lebt und Menschen mit dir bekannt macht und Menschen hier integriert und sie wachsen lässt. Herr, wir wollen wirklich eine Kirche sein, die sich nicht um sich selbst dreht, sondern nach außen wirkt, Herr. Und danke dir für die Freiheit, die du uns schenkst, Vater. In deinem Namen, Jesus. Amen, Amen. Ich möchte euch wie immer am Ende des Gottesdienstes einladen, wenn du jetzt noch Gebet haben möchtest, was wahrscheinlich nicht mit der Predigt zu tun haben wird, dann darfst du jetzt gerne nach vorne kommen. Wir haben hier Geschwister, die bereitstehen, die dich segnen möchten. Wenn du krank bist, wenn du irgendeine andere Herausforderung hast, wenn sie gemeinsam mit dir auf Gott hören sollen, wie auch immer, dann darfst du jetzt gleich gerne kommen und sie nehmen sich Zeit für dich und beten mit dir und segnen dich. Ansonsten seid ihr natürlich eingeladen, jetzt unten noch zu bleiben. Freiheit der Gemeinschaft zu genießen, nicht sofort nach Hause, sondern in Freiheit da sitzen zu dürfen und die Geschwister erleben zu dürfen. Kommt also gerne noch in den Gemeinschaftsraum zu Kaffee und Keksen. Ich möchte euch alle aber natürlich auch einladen, es geht wieder los. Die letzte Season hat gestartet. Am Dienstag um 6 Uhr werden wir wieder beten für unsere Kirche und darüber hinaus, also zu Let's Pray hier im Schulungsraum um 6 Uhr morgens, wie ihr gleich noch hinter mir sehen werdet. Und ansonsten darf ich noch bekannt machen, dass unten der Raum, unten der vorher, wo die Jugend drin war, dass dort jetzt man auch sitzen kann, dass dort auch junge Familien sein können. Das ist ja für Dienstags auch gemacht worden. Aber da könnt ihr jetzt schon reingehen, euch das auch angucken und auch dort Platz nehmen. Amen. Okay, dann wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag und ich hoffe, wir sehen uns noch. Tschüss.